Diese Predigt wird zur Verfügung gestellt von der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Schwabach, Albrecht-Dürrer Straße 37. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.lkg-schwabach.de.
Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Freunde, lassen Sie mich zunächst mal in eigener Sache reden. Wir sind so ein kleiner Kreis, die wir hier Gottes Wort predigen dürfen, beauftragt sind und treffen uns ab und an, um drüber nachzudenken. Ja, was ist denn dran? Wie können wir auch unseren Dienst recht ausführen, vielleicht auch verbessern? Ja, und vor allen Dingen auch, ja, wie gesagt, welches Thema? Und als wir uns das letzte Mal getroffen haben und geeinigt haben, wollen wir über David reden, kam mir sofort, Mensch, da habe ich vor 12 Jahren mehrere Predigten, nicht hier, aber in der Bogenstraße, über David gehalten. Immer wenn ich dran war, hatte ich mindestens 4 oder 5 Mal hintereinander fortlaufend über David gepredigt. Nun habe ich also mich schon zurückgehalten und nicht gesagt, ich möchte die 5 Predigten selber halten. Das könnte einem ja falsch ausgelegt werden. Aber ich habe gesagt, die erste würde ich gerne halten. Wenigstens eine von David würde ich übernehmen. Und so habe ich, es sind ja erst 5 Wochen her, dass ich hier gepredigt habe, gesagt, okay, das möchte ich tun. Dass das nun die erste Predigt im neuen Jahr ist, finde ich schön. Ich freue mich, dass ich Ihnen Gottes Wort an diesem ersten Sonntag weitersagen darf. Dass ich Ihnen über David weitersagen darf, freut mich noch mehr. Mich verbindet mit David eine ganze Menge. Kein Mann der Bibel, außer unserem Herrn Jesus natürlich, bedeutet mir so viel wie David. Weil ich mich selber in David sehr oft wiederfinde. David war ja ein Mann, der nicht nur 73 Psalmen gedichtet hat. Nicht nur, dass er lyrisch begabt war, das bin ich natürlich nicht. Aber er ist mir sehr artverwandt. Dass damals vor 12 Jahren jemand zu mir nach der Predigt gesagt hat, Werner, du bist David, habe ich allerdings nur auf mein damals bräunliches Aussehen, weil die Predigt im Sommer war, bezogen. David war es ja auch, wir haben es gehört. Aber wie gesagt, ich bin dankbar, Ihnen von David heute weiter sagen zu dürfen. Sie wissen, dass David war, oder Sie wissen es nicht, dann sage ich es Ihnen jetzt, circa 1000 Jahre vor Christus, war diese Geschichte damals, wie sie sich wirklich zugetragen hat. Das heißt, es sind jetzt 3000 Jahre her. David, er hatte ja diesen Beinamen auch in der Bibel, diesen Ehrentitel, beziehungsweise Jesus wurde als Davids Sohn bezeichnet. David stammte aus der menschlichen Linie, beziehungsweise Jesus aus der menschlichen Linie von David. Die 42 Könige, die uns vom Volk Israel genannt werden, gab es ja nur 6 von diesen 42, also nur ein Siebtel, die wirklich gläubige Könige waren. Nur 6. Einer von diesen 6. war David, die trotz manchem Auf und Ab, und das hatte David auch, gute und schlechte Zeiten, und doch immer an Jesus oder an Gott festgehalten haben. Was muss das für die Leute damals gewesen sein, als sie unterwegs waren, um nach David zu schauen. Was will er jetzt unbedingt noch diesen letzten Sohn? Da war doch eine große Auswahl. Da waren 7 Männer, die doch offensichtlich nach menschlichem Verständnis und Einschätzungsvermögen prädestiniert waren, dem Volk vorzustehen. Da war doch die Auswahl. 7 Möglichkeiten reichen die denn nicht? Sollte es nun wirklich ausgerechnet der Jüngste sein? Und als sie dann angekommen sind, und man mag sich das mal vorstellen, mitten unter den blökenden Schafen stand er, David der Hirte. Und dann haben sie gesagt, du sollst mitkommen, denn der Prophet Samuel, er will dich, du sollst in deines Vaters Haus kommen, er will dich sehen. Und nun stand er, David, vor diesem großen Gottesmann Samuel. Die letzte Alternative. Die anderen waren alle durchgefallen. Und wir haben es gehört, da war die erste Wahl Eliab, ein stattlicher Mann, groß gewachsen, gut aussehend. Der ist es, der das Volk führen soll. Der Gottesmann Samuel war überzeugt, für wahr, da steht Gottes Gesalbter, dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach, sieh nicht an sein Aussehen. Sieh nicht an seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen, ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Und als Gott das Herz, die Herzen derer anschaute und ansah, einen nach dem anderen hieß es, diese nicht, diesen habe ich nicht erwählt. Muss uns das nicht erschrecken? Wisst ihr, das waren ja alles ehrbare Männer. Von keinem dieser Männer wird uns irgendein negatives Attribut berichtet. Die Bibel sagt uns von anderen Söhnen, die mehr auf dem Kerbholz hatten als die Söhne Isais. Jakob, den Sohn Isaaks zum Beispiel, der angestiftet von der Mutter, Vater und Bruder nach Strich und Faden belogen und betrogen hat, oder seine Söhne wiederum, welch verhängnisvollen Lauf, scheuen vor einem Verbrechen an ihrem Bruder nicht zurück, Josef. Von den Söhnen Isais wird uns nichts bezüglich in dieser Art berichtet. Offensichtlich anständige, unbescholtene, ehrbare Menschen. Rechtschaffen. Liebe Freunde, es ist toll, dass es anständige Menschen gibt. Ganz klar. Und die finden wir überall, egal wo wir sind, in der Welt, in der Gemeinde, überall. Wir gehören wahrscheinlich auch dazu. Gehörst du dazu? Gehören Sie dazu? In unserem Text werden Menschen aufgezeigt, unter die Lupe genommen. Wisst ihr, und ich dachte mir, wie wäre es wohl uns gegangen, wenn wir aufstehen müssen? Wenn wir vor dem allmächtigen Gott uns hinstellen müssen, vorübergehen müssen, einzeln gerufen mit Namen, gesehen mit seinen Augen, wenn es geht um Erwählung, wenn es geht um Brauchbarkeit für den Dienst und stehen vor dem heiligen Herrn, wo die Bibel uns schildert, dessen Augen wie Feuerflammen sind, Und wo geschrieben steht in dem Psalm 104 zum Beispiel, er schaut die Erde an, nur an, und sie bebt. Vor diesem Gott stehen. Ein Jesaja steht vor diesem Herrn und spricht, weh mir, ich vergehe. Oder als Johannes vor dem erhöhten Herrn Jesus in seiner ganzen Majestät und Macht gegenübersteht, heißt es, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, wurde er ohnmächtig. Wenn wir jetzt vor diesem Herrn stehen, müssten wir eigentlich wackelige Knie bekommen. Alle, wie wir da sind. Anständig, ehrbar, rechtschaffend, willig, was zählt denn? Die Söhne Isais waren's auch rechtschaffen ehrbar. Sie waren alle da. Sie waren alle willig. Sie traten alle vor. Sie wussten um die Heiligkeit des Augenblicks, liebe Freunde. Auch wenn sie vielleicht noch nicht begriffen haben, um welche hohe Dienstbarkeit es ging, so wussten sie doch um den besonderen Moment. Denn Samuel im Haus zu haben, das war schon etwas ganz Großes und Besonderes. Bisher kannten sie nämlich den Gottesmann nur vom Hören sagen. Und nun kommt er zu ihnen, kehrt bei ihnen ein. Und sie haben garantiert begriffen, es konnte die Stunde der besonderen Weichenstellung in ihrem Leben sein. Eine völlig andere, neu gestaltete Zukunft. Ein neuer Auftrag. Neue Sinngebung, neue Umgebung, ja, neues Leben. Sieben Söhne traten vor, liebe Geschwister, liebe Freunde. Sieben Söhne traten vor, um vielleicht dem väterlichen Alltag, dem gewohnten sicheren Zuhause Adieu zu sagen, auf zu neuen Ufern. Sieben Söhne traten vor. Und sieben Söhne traten wieder zurück. Sie waren nicht gemeint. Sie bekamen keinen Auftrag. Versetzen wir uns mal in ihre Situation. Was muss das für eine Enttäuschung gewesen sein? Wäre es nicht besser gewesen, sie hätten gar nicht vortreten müssen. Sie hätten gar nicht vortreten müssen. Wisst ihr, wäre es nicht besser gewesen, der Prophet wäre nie zu ihnen gekommen? Es ist doch immer bitter, zurücktreten zu müssen, auch wenn man einen Auftrag hatte. Sie hatten keinen. Sie durften nicht mal starten. Wir wissen nicht, wie sie das aufgenommen haben. Ich will nicht spekulieren, ob sie vielleicht bitter geworden sind oder depressiv oder gleichgültig dann gegen Gott und die Welt. Will nichts von mir, will ich auch nichts von ihm. Mit der Sache möchte ich nichts mehr zu tun haben. Für mich ist die Sache Gottes gestorben. Wie viele gibt es, die so reden? Dabei haben sie vielleicht nie angefangen, weil Gott nicht mit ihnen angefangen hatte. Es ist erstaunlich. Alle sieben mussten vor. Keinem wurde es erspart. Warum ließ Gott denn zu, dass David erst zum Schluss gekommen ist? Haben Sie sich das schon mal gefragt? Sie kennen ja die Geschichte. Es hätte ja ganz anders sein können. Warum kam David nicht als Erster oder wenigstens als Dritter? Dann wär's vier oder fünf anderen erspart geblieben. Ist er bei der Erwählung Sauls war es ja auch anders. Da hat Gott sofort zum Samuel gesagt, der ist's. Warum? Ist ja, die Bibel lehrt uns Mehrfaches. Zum einen trifft es hier wieder mal zu, die Letzten werden die Ersten sein. Zum anderen, Gott erwählt die Niedrigen. Er ist ein Liebhaber der Schwachen, der Unbedeutenden. Das, was nichts ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. David war in der Familienhierarchie der Kleinste. Er musste sich ganz hinten anstellen, liebe Freunde. Der Unterste, er musste die Schafe hüten. Das war ein ehrenwerter, verantwortungsvoller Job, den man aber nicht grundsätzlich einem Sohn des Hauses übertrug. Dazu kam, dass er, wie gesagt, der Jüngste war und nach mosaischem Gesetz den geringsten Rechtsanspruch hatte. Er hatte also nichts vorzuweisen, was ihn gegenüber seinen Brüdern begünstigt, bevorzugt hätte, was er in die Waagschale hätte werfen können. David konnte also nicht durch das Gesetz zum König werden. Das lehrt uns doch, liebe Geschwister, das lehrt uns, dass es keinen Rechtsanspruch auf die Erwählung gibt, sondern dass es ein Gnadenakt unseres Gottes ist, wenn er sagt, ich will dich. Wissen wir, was das bedeutet? Wenn Jesus zu uns sagt, ich will dich. Wir haben nichts vorzuweisen. Wir haben keinen Rechtsanspruch zum Dienst für unseren Namen. Davids Erwählung beruht ausschließlich auf der Gunst Gottes. Die einen verwirft er, den anderen erwählt er. Und dies entgegen allem Augenschein. Und nun muss ich euch sagen, was mich erschüttert und auch irgendwo erschreckt hat. Es ist der Samuel. Man stellt sich mal vor, da ist dieser von seiner Mutter ersehnte, erbetete, eigentlich prächtige Gottesmann. Wörtlich ein Gottesgeschenk. Samuel heißt, er hört von Gott. Samuel war Prophet, war Priester, Richter, so eine Art General. Er stand einer Prophetenschule vor, auch in Rama. Es heißt am Schluss, er ging nach Rama, dort hat er auch gewohnt, sagt uns die Bibel. Sein Start war Programm. Auf Gott hören. Rede hat, dein Knecht hört. Sie kennen die Geschichte. Das heißt, er stand nach diesem Erlebnis, heißt es, dass der Geist Gottes auf Samuel kam. Er stand in ganz starker Verbindung mit seinem Gott. In einzigartige Verbindung mit seinem Herrn. Sein Leben war von Anfang an ja Gott geweiht. Und nun steht er im Hause Isais. Und es geht um die wichtigste und weitreichendste Entscheidung des gesamten Alten Bundes. Und er liegt völlig daneben. Große Männer, große Gottesmänner können auch irren. Vergessen Sie das nicht. Er liegt völlig daneben. Seine Beurteilung war falsch. Samuel, deine Beurteilung ist falsch. Soll ich andere Namen nennen? Deine Beurteilung kann falsch sein. Und wissen Sie das? Das erschreckt mich. Fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter im Brustton der Überzeugung. Fürwahr, er war sich seines Urteils sicher. Kein Zufall mehr, das ist er. Fürwahr, liebe Freunde, er lag völlig daneben. Dieses Vorbild eines Glaubenslebens lag voll daneben. Samuel, du irrst dich. Und wie viele Irrtümer hat es im Laufe der Kirchengeschichte des Volkes Gottes der Gemeinde Jesu bis heute gegeben. Entscheidungen des Augenscheins, des Augenblicks. Was macht der Mann her? Wie viel Eindruck machen uns Äußerlichkeiten? Wie lassen wir uns blenden vom Auftreten? Von Imponiergehabe vielleicht, von hochgehobener und doch letztlich selbsternannter Hirten des Gottesvolkes. Auch ein Samuel ließ sich blenden. Samuels Einschätzung entsprang wortwörtlich dem Augenblick. Sowohl dem, was er sah, als auch zeitlich sofort. Manchmal müssen wir es, aber es ist oft keine gute Entscheidung, schnell zu handeln, schnell zu entscheiden. Und wir meinen oft, dass der erste Eindruck eines Menschen entscheidend ist und dann sind wir vorgeprägt. Und wer sich davon leiden lässt, der wird dies bestätigen. Die Bibel sagt uns zumindest in dieser Geschichte etwas anderes. Dass der erste Eindruck total falsch sein kann, in die Irre führen kann. Gerade unsere Zeit, Sie Lieben, ist ja in geradezu augenfälliger Weise geprägt von Oberflächlichkeit. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Sind wir Menschen? Ist die Welt Mensch? Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Und das ist zunächst mal ja ganz natürlich. Dafür können wir ja nichts. Aber das heißt ja dann auch, dass unsere Bewertungsmaßstäbe auch oberflächlich sein können. Sind sie aber oberflächlich, berechtigen sie nicht zur Bewertung oder zur Klassifizierung. Das ist zu wenig. Die Oberfläche, das Äußere, ist ja nur ein Bruchteil. Je nach dem Objekt, ein Zehntel, ein Hundertstel, ein Tausendstel, keine Ahnung. Oberfläche ist immer ein Bruchteil. Aber wir meinen und erkennen Bruchstücke und entscheiden über das Ganze. Das bilden wir uns ein. Der Mensch Samuel sieht Eliab und denkt, famos, spitze. Und Gott sieht das Ganze und sagt, ich habe ihn verworfen. Punkt. Und erkennt. Und Gott kann das. Und Gott darf das. Und Gott tut das. Erwählen oder verwerfen. Gebe Gott, dass wir umdenken lernen, investieren in den inneren Menschen. Liebe Geschwister, liebe Freunde, der hat's nötig. Hier ist Wertsteigerung nötig und möglich. Hier befindet sich auch unser Defizit. Wissen Sie, das ist so wichtig. Hier entscheidet sich ja Gottes Urteil über uns. Ist uns das klar? Der Herr sieht das Herz an. Meinen Sie nicht? Werner, meinst du nicht, Gott irgendetwas vormachen zu können? Sieh das Herz an. Wir stehen immer in Gefahr, irgendetwas vorzuspielen, irgendetwas vorzugeben, was wir vielleicht nicht sind. Wir stehen in Gefahr, andere Dinge in den Vordergrund zu schieben, weil wir meinen, das würde uns zum Glanz verhelfen. Wir stehen in der Gefahr, vom Intellekt bestimmt zu werden, vom Verstand geleitet zu werden. Wir wissen alles, wir kennen alles. Entscheidend ist das Herz. In der letzten Predigt, wenn Sie sich noch erinnern, vor 5 Wochen, habe ich ja auch gesagt, das ist wesentlich wichtig ist, dass wir in Jesus sind. dass er in uns ist. Er unser Herz bestimmt, dass ihm unser Herz gehört. Unser Leben, unser Zentrum. Das ist das Entscheidende. Und vergessen wir nicht, der Mensch lebt nur, solange sein Herz schlägt. Wenn ihr Herz für Jesus schlägt, leben sie. Deshalb ist wichtig, dass ihr Herz okay ist. Versteht ihr? Versteht ihr? Nur dann leben wir. Hier ist unser Zentrum und dieses Zentrum muss von Jesus besetzt sein. Von hier aus wird alles versorgt. Alles. Unser Tun, unser Denken, alles. Deshalb ist es lebenswichtig, dass Jesus die Mitte unseres Herzens, meines Innersten ist. Dass wir vom Herzen geleitet werden. Dass wir vom Herzen her auch denken. Irgendjemand hat diesen Spruch gesagt, man sieht nur mit dem Herzen gut, da ist was dran. Dann ist Durchblick möglich. Wisst ihr, in aller Nebelhaftigkeit dieser Zeit und Welt. Liebe Geschwister, im Buch Jesaja wird uns ein ernstes Wort gesagt. Das Volk naht sich mir mit meinen Lippen. Aber ihr Herz ist ferne von mir. Entscheidend ist, dass unser Herz nicht ferne von ihm ist, sondern dass wir Jesus in diesem Herzen haben. Und in den Sprüchen steht, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Das heißt, wir können nur als Gotteskinder bejahend durchs Leben gehen, wenn Jesus auch unser Herz bestimmt, unser Zentrum bestimmt. Dann können wir auch nur dann als Christen bejahend leben. Ein weiteres, dass alle sieben Brüder vortreten mussten, ist eine Vorschattung auf Zukünftiges, sie Lieben. Wir wissen, dass die Zahl sieben eine sogenannte Vollzahl ist, symbolisch für das Ganze stehend. Die sieben Söhne stehen für die unerlöste Menschheit, die Gott verwirft, die auf Äußerlichkeiten gesetzt haben. Die sieben stehen für die Nichterwählten, die nicht unter der bejahenden Gnade Gottes standen. Sie mussten deshalb alle vortreten, ohne Ausnahme, wie es auch beim großen Endgericht vor dem großen weißen Thron einmal keine Ausnahme und kein Entrinnen geben wird. Alle sieben. Ich hoffe, dass niemand von uns unter diesen sieben ist. Es werde tragisch. Wisst ihr, das ist eigentlich die wichtigste Frage oder mit die wichtigste Frage dieser Stunde. Stehst du unter dem Ja Gottes? Stehst du unter der Erwählung? Darfst du für Gott im Dienst stehen? Darfst du? Darfst. Ihr Lieben, wir haben jetzt von den sieben gesprochen, kommen wir zu dem einen. Zu dem, der unter der Gnade stand. Der uns hoffen lässt, diesem Letzten, diesem Einzigen, dem Hürden seiner Schafe, auf ihm lag das Wohlgefallen Gottes. Und wenn Sie jetzt meinen, ich rede von Jesus, stimmt das auch. Wisst ihr, Samuel ist das Vorbild auf Jesus. Samuel ist das Vorbild auf Christus. David ist dieses Vorbild. Er war David, der Einzige, der in Frage kam, den Thron zu besteigen, weil er in Bethlehem nach der Verheißung geboren war. Sie wollten einen anderen König, wie bei Jesus. Er war Hirte, wie Jesus der gute Hirte ist. Sie fanden ihn nicht in der Stadt im Zentrum, sondern draußen. vor den Toren in der Abgeschiedenheit wie Jesus. Sie suchten und fanden ihn mitten unter den Schafen wie Jesus. Seine Berufung war, die Schafe zu weiden wie Jesus. David ist die Vorschattung auf unseren großen Herrn. David darf uns ein Vorbild sein, ein Vorbild und Vorbote des neuen Bundes, des Gnadenbundes. Und wenn wir uns fragen, wie kam es dazu, dass Gott gerade diesen David berufen konnte, warum ausgerechnet ihn? Wir können auch fragen, warum ausgerechnet dich, mich? Warum mich? Wir wissen es nicht. Und doch, Gott setzt seine Leute an ein, die sein Wort hochhalten. Wissen Sie, wir sind ja alle Bettler, wir sind alle abhängig von ihm. Wir haben ja nichts zu bringen, verstehen Sie? Und wie das Gottesvolk auf dem Weg ins verheißene Land auch nichts hatte und jeden Tag neu Vertrauen lernen musste, ob Gott ihnen Brot und Manna vom Himmel gab. Jeden Tag neu die Bedürftigkeit, aber jeden Tag neu die Erfahrung, er gibt, er schenkt und er macht satt. Aber immer nur für einen Tag, mehr gab's nicht. Wer mehr sammeln wollte, dem verdarb's. Vom großen Mose bis zum kleinen Kind mussten sie diese Lektion lernen. Wir sind täglich auf seine Gnade angewiesen. Wenn du, Herr, nicht auch morgen den Himmel auftust, verhungern wir. Und wenn wir nun fragen, Gott, Menschen, wie kannst du Menschen wie mich erwählen, wie uns erwählen, dann fragen wir auch im Blick auf David, was sind die Kennzeichen? Wisst ihr, David war ein Mensch, es wird uns mitgeteilt im 12. Vers. Da sandte er hin und ließ ihn holen, und er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt, und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn der ist. Ich habe mich schon gefragt, warum wird uns das mitgeteilt? Auch rein äußerlich schnitt ja David nicht schlecht ab, hat Sonja auch schon gesagt am Anfang. David war ein attraktiver, hübscher Mann. Ist nicht unwichtig. Und es war offensichtlich auch der Bibel nicht unwichtig. Gut gebaut, mit schönen Augen. Ist er? Und doch müssen wir es und dürfen wir es auch geistlich sehen. Gerade die Augen. Ist er? Hier werden uns schöne Augen geschildert. Es gibt andere Augen auch. Es gibt dunkle Augen, es gibt traurige Augen, es gibt kalte Augen, berechnende Augen, verführende Augen. In der Bibel wird uns geschildert, David hatte schöne Augen. Wisst ihr, das Auge ist das Licht des Leibes. David musste schöne Augen haben. Der Herr hat sein Herz angesehen. Versteht ihr? Das Herz des Davids. Vor Gottes Augen hatte er Bestand, weil es ihm zugewandt war. David verbrachte viel Zeit in der Stille, auf der Weide. Hier suchte und sie hier fand er seinen Herrn. In seinen Psalmen erfahren wir etwas von der Ernsthaftigkeit und der Sehnsucht nach lebendiger Gotteserfahrung und Nähe. Wisst ihr, David hatte seine Tiefpunkte. Ich auch, sie auch. und doch festgehalten, ein Ringen um seine Nähe und immer wieder ein Aufblick auf seinen Hand. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Klar muss der schöne Augen hatten, er hat auf Jesus gesehen, versteht ihr? Davids Herz war dem Herrn zugewandt und es war die beste Voraussetzung, das Gottesvolk zu führen. Zum anderen lernt er sich sowohl unterzuordnen, als auch durchzusetzen. Unverzichtbare Eigenschaften. Das geht schon daraus hervor, dass er ja der Jüngste war, wie wir wissen. Er lernte sich einzufügen, den Familienordnungen unterzuordnen, auch den älteren Brüdern zu gehorchen, das musste man damals. Und doch, wie das bei Jüngsten auch oft so ist, sich auch durchsetzen zu müssen, entgegen allem Augenschein. Hier begann die Formung des Davids für seinen späteren Dienst. Und er wird uns geschildert als mutig, mit Durchsetzungsvermögen, auch gegen große Tiere. Oder ich erinnere an den Kampf gegen Goliath. Ein innerer Charakterzug aber scheint mir, Sie Lieben, besonders wichtig zu sein an David. David war ein besonders warmherziger, gefühlsbetonter Mensch. Einfühlsamer Mensch. Dafür spricht zum einen seine Fähigkeiten, wie es später sicher noch von den meinen Brüdern geschildert wird, durch sein Musizieren wohltuend auch auf Saul zu wirken, der von einem bösen Geist besessen war. Und das lag sicher nicht nur an der Harfe. Die Menschen empfinden mehr, als wir ahnen, ob von uns Wärme, ob von uns Mitgefühl ausgeht, Anteilnahme oder Kälte und Gleichgültigkeit. Saul wurde es leichter. Und wie gefühlsbetont der David war, das wird uns in Kapitel 20 mitgeteilt, als er sich von seinem Freund Jonathan, dem Sohn Sauls, mit dem er ganz innig befreundet war, als sie sich voneinander trennen mussten, da wird uns geschildert, in einem Halbsatz oder in einem Schlusssätzchen, David weinte mehr als Jonathan. Dieser schlichte Satz lässt uns einen tiefen Einblick geben in das Herz des kommenden Königs. Hier ist nichts zu spüren von kühler, rationaler Distanz. Hier ist nichts zu spüren von über den Dingen stehen und alles im Griff haben. Hier wird uns ein Bild, das Bild eines Mannes gezeigt, der mit dem Herzen fühlt und mit dem Herzen redet und mit dem Herzen regiert. Solche Führer braucht das Gottesvolk. Unsere Geschichte, Sie Lieben, zeigt uns auf, es geht immer um die Herzen. Wisst ihr, ich kann nichts anderes predigen. Ich kann euch nichts anderes sagen. Unser Herr möchte Menschen, die in und durch Situationen auch in ihrem Innersten bewegt werden, weil die Sprache des Herzens die einzige ist, die Irrtümer vermeiden kann. Dann wird auch das Äußere seinen wohlgeordneten Stellenwert behalten und haben. Wie gut, dass auch Samuel zum Schluss sich so leiden ließ. Nach seinem äußerlichen Fehlurteil hörte er auf die Stimme seines von Gott in Besitz genommenen Herzen. Der ist's, auf, salbe ihn. Rede, dein Knecht hört. Er hat gehört. Wie gut, dass Samuels Herz auch in dieser Situation dann hörte. Wie gut, dass sein Herr ihn auch korrigierte und er sich korrigieren ließ. Wie gut, wenn auch wir Menschen nach Gottes Herzen sind und immer mehr werden. Und mit dieser Sprache reden, um der Wahrheit und um des Reiches Gottes willen. Sie lieben, diese Predigt war eine Herzensangelegenheit. Für mich, ich hoffe, für uns alle. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Sie haben Fragen oder Anregungen zur Predigt und möchten mit uns Kontakt aufnehmen? Sie finden alle Kontaktdaten auf www.lkg-schwabach.de.